DW Medizin und Gesundheit.
Hallo und willkommen zu Medizin und Gesundheit. Ich bin Gudrun Heise. Heute haben wir folgende Themen: Hohe Müttersterblichkeit in den USA. Völlig legal. Leihmutterschaft in den USA. Absolutes Tabu. Alkohol in der Schwangerschaft. Darüber spreche ich mit der Münchner Kinderärztin und Psychologin Miriam Landgraf. Und schlimmes Schicksal, wenn Kinder mit offenem Rücken geboren werden. Noch immer, auch im 21. Jahrhundert, sterben Mütter im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt. Etwa 800 jeden Tag. Die meisten davon in Entwicklungsländern, nämlich 99%. In den meisten entwickelten Ländern nimmt die Müttersterblichkeit hingegen kontinuierlich ab, mit Ausnahme der USA. Dort steigt die Rate. Dabei ist es das Land mit dem teuersten Gesundheitssystem der Welt. Die Kliniken sind bekannt für hervorragende Medizin, exzellente Ärzte und neueste Therapiemethoden. Aber eine US-Amerikanerin ist dreimal so gefährdet, bei der Geburt zu sterben, wie etwa eine Kanadierin. Und sogar sechsmal so gefährdet wie eine Skandinavierin. Ein Bericht von Gabi Biesinger.
Die USA sind der gefährlichste Ort in der entwickelten Welt, um ein Baby zu bekommen. Jeden Tag sterben 2 bis 3 Frauen vor, während oder an den Folgen einer Geburt. 700 bis 900 sind das im Jahr und 65.000 sterben beinahe. Das hat das Center for Disease Control and Prevention, kurz CDC, erhoben. Die höchste Sterblichkeit gibt es in ländlichen Regionen und bei schwarzen Frauen, erklärt Lynn Sibley von der Emory-Universität in Atlanta.
Over time, African-American women have suffered 3 to 4 times the risk of death. And if anything, the gap has increased.
Afroamerikanerinnen haben ein 3 bis 4-mal erhöhtes Risiko in Verbindung mit einer Schwangerschaft zu sterben. Und der Trend ist steigend. Dabei wären 60% aller schwangerschaftsbedingten Todesfälle laut CDC vermeidbar. Die Ursachen, an denen Mütter sterben, sind seit Jahrhunderten dieselben: Infektionen, Blutungen, Herzversagen, Blutgerinnsel und schwangerschaftsbedingter Bluthochdruck. Dazu kommt aber auch, dass amerikanische Frauen heutzutage mehr Risikofaktoren mitbringen als früher.
It's no secret that Americans are experiencing an epidemic of obesity and type 2 diabetes.
Es ist kein Geheimnis, dass die USA eine Fettleibigkeits- und Diabetes-Epidemie erleben. Auch, dass mehr ältere Frauen Mütter werden, erhöht das Gesundheitsrisiko. Die meisten Mütter sterben in den ersten 6 Wochen nach der Geburt. Sie sind auf ihr Baby fokussiert, übernächtigt, geschwächt und übersehen, dass mit ihnen selbst etwas nicht stimmt. Krankenschwestern klären sie zwar über Säuglingspflege auf, aber auf mögliche Risiken für die Mütter wird nur am Rande eingegangen. Man wolle den Frauen ja keine Angst einjagen. Lindsay, eine junge Mutter, schildert in einer NPR-Radiodokumentation, wie sie aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Dann kommen sie mit der Nachsorgeliste, die Schwester rattert das so runter. Du bist noch im Vampir-Modus, scheust das Licht und sie reißen die Jalousie hoch und schieben dich aus dem Zimmer. Kann sein, dass da einer was über Nachwehen gesagt hat, aber erinnern kann ich mich nicht dran. Auch Krankenhäuser mit exzellenten Kinderstationen versagen häufig, wenn es darum geht, die Mütter fachgerecht zu versorgen. Und dazu kommt, dass 40% der erschöpften Mütter, viele von ihnen ohne Mutterschutz beim Arbeitgeber oder ohne Kinderbetreuung für Geschwister, ihre Nachsorgetermine nicht wahrnehmen. Auch Geld spielt häufig eine Rolle. Selbst wer versichert ist, muss horrende Zuzahlungen leisten. Und das Dramatische ist, zu vielen Krankenschwestern ist unklar, wie brisant die Situation ist, schildert Deborah Bingham vom Institut zur Qualitätsverbesserung bei Geburten. Sie war an einer entsprechenden Studie beteiligt. 46% der Schwestern wussten gar nicht, dass die Müttersterblichkeit in den vergangenen 10 Jahren wieder angestiegen ist. Und 19% glaubten sogar, sie wäre zurückgegangen. Nur 12% wussten, dass die Tage und Wochen nach der Geburt die gefährlichsten sind. Und nur 24, dass Herzprobleme die häufigste Todesursache bei Müttern rund um die Schwangerschaft sind. Mary Rose, eine junge Mutter aus Cleveland, hatte Glück im Unglück. Sie hatte kurz vor der Geburt ihres Sohnes in einem Mütterforum im Internet eine Studie zum Thema Müttersterblichkeit gelesen. Jemand hatte sie mit dem Warnhinweis versehen, kann Angst auslösen, doch Mary Rose las sie trotzdem.
Yeah, I mean, I almost wanted to read most of the ones that said trigger warning, because I wanted to know the scary things that might happen.
Ich wollte alles wissen, was mir passieren kann. Als sie wenige Tage nach der Entbindung Schwellungen und hohen Blutdruck bekam, wusste sie, dass sie ins Krankenhaus musste, die Symptome einer Schwangerschaftsvergiftung. Der Arzt in der Notaufnahme wollte sie wegschicken, doch Mary Rose bestand auf einer Nacht am Tropf.
I hate feeling like I'm, you know, complaining.
Ich hasse es, mich zu beschweren oder ein Drama zu veranstalten. Wir waren gerade nach Hause gekommen und mein Impuls war, reiß dich zusammen, das geht schon weg. Zum Glück habe ich das nicht getan. Es war ganz schön heftig. Wer weiß, ob ich sonst noch hier wäre.
I don't know if I'd be here. I really don't.
Das Thema Müttersterblichkeit hat auch eine politische Komponente, was Aufklärung und Verhütung betrifft. Fast ein Drittel aller jungen Mädchen in den USA werden noch heute, im Jahr 2017, als Teenager ungewollt schwanger. Präventionskampagnen und kostenlose Verhütungsmittel könnten helfen, doch die Regierung von Donald Trump rudert gerade in eine andere Richtung. Der Präsident hat umgerechnet 200 Millionen Euro aus einem Aufklärungsprogramm zur Verhinderung von Teenager-Schwangerschaften gestrichen. Außerdem machen vor allem in konservativen Gegenden immer mehr Familienberatungsstellen für Einkommensschwache dicht. Und die republikanischen Entwürfe für die Gesundheitsreform nach Obamacare sehen vor, Schwangerschaft als Vorerkrankung zu betrachten, sodass Mutterschaftsvorsorge für die Betroffenen teurer werden könnte.
Für Paare mit Kinderwunsch kann es der letzte Weg zu einem biologisch eigenen Kind sein. Leihmutterschaft. In Kalifornien ist sie erlaubt. Auch Paare aus Deutschland reisen an die US-Westküste, um ihr Kind von einer Leihmutter austragen zu lassen. Verlässliche Zahlen, wie viele Kinder jedes Jahr in den USA von Leihmüttern ausgetragen werden, gibt es nicht. Denn nicht jede Vereinbarung zwischen Eltern und Leihmüttern läuft über eine Agentur. Leihmütter müssen ein umfangreiches medizinisches und psychologisches Screening durchlaufen und erhalten mehrere tausend Dollar für ihren Dienst. Mehr dazu von Nicole Maywald.
Rückenschmerzen, Beckenbodenprobleme, Schlafprobleme, Gewichtszunahme. Eine Schwangerschaft bedeutet monatelang körperlichen Ausnahmezustand. Laura Davis hat dafür nur ein Lächeln übrig. Sie hat zwei eigene Kinder und hat darüber hinaus noch fünf weitere Kinder als Leihmutter ausgetragen. Zuletzt für ein schwules Paar. Sie sei einfach gern schwanger, sagt sie und fügt hinzu.
I wanted to be pregnant again, but
für mich war das eine Situation, die nur Gutes für mich hatte. Ich konnte schwanger sein, musste mich aber danach nicht um das Kind kümmern. Und ich konnte anderen Familien zu Kindern verhelfen. Davis arbeitet bei der Agentur West Coast Ex Surrogacy in Irvine, rund 60 Kilometer südöstlich von Los Angeles. Hier werden potenzielle Leihmütter mit Paaren vermittelt, die Hilfe brauchen. Alle Einzelheiten werden vertraglich geregelt. Es ist ein teures Unterfangen. Für die beabsichtigten Eltern oder Intended Parents, wie die Familien hier genannt werden, können Kosten zwischen umgerechnet 63.000 und 82.000 Euro anfallen. Nur ein Teil geht an die Leihmutter. Die Agentur West Coast Surrogacy beispielsweise zahlt ihren Leihmüttern umgerechnet rund 27.000 Euro. Laura Davis sagt, viele Frauen möchten gern mit ihren eigenen Kindern zu Hause bleiben. Und als Leihmutter können sie das. Sie sind bei ihren Kindern und verdienen trotzdem Geld und können etwas zum Familieneinkommen beisteuern. Ich glaube, das macht es für viele Frauen reizvoll. Mit den Familien, für die sie Kinder ausgetragen hat, verbindet sie bis heute eine enge Beziehung. Auch die Geburtstage der Kinder sind für sie besondere Tage. Sie habe die Schwangerschaften als schöne Zeit in Erinnerung. Sie habe es gemocht, die Bewegungen der Babys zu merken, aber keine enge Bindung zu den Kindern gespürt.
I love them and I love feeling the movement and how needed is that.
Eine Leihmutterschwangerschaft sei einfach anders als eine Schwangerschaft mit eigenen Kindern.
It's not my baby. I'm not giving it away. I'm giving it back. It was always theirs to begin with.
Es ist nicht mein Baby. Ich gebe es nicht weg. Ich gebe es zurück. Es hat immer den biologischen Eltern gehört, sagt Laura Davis überzeugt.
Die biologischen Eltern brauchen viel Vertrauen in die Leihmutter. Schließlich gibt es während der 9 Monate vieles, was eine Schwangere tunlichst lassen sollte. Dazu gehören Zigaretten und Alkohol, kein Wein, kein Bier, denn Alkohol kann das Ungeborene erheblich schädigen. Vielen schwangeren Frauen ist das gar nicht einmal bewusst. Sie trinken trotz Schwangerschaft Alkohol. Dann besteht die Gefahr, dass das Kind mit schweren Hirnschädigungen auf die Welt kommt, wesentlich weniger wiegt als Gleichaltrige. Die Einkerbung zwischen Oberlippe und Nase ist oft stark abgeflacht. Manche haben auch eine schmale Oberlippe, einen kleinen Kopf und kleine Augenöffnungen. FASD heißt das in der Fachsprache. Ich habe mit der Münchner Kinderärztin und Psychologin Miriam Landgraf darüber gesprochen. Frau Landgraf, was steckt denn genau hinter dem Begriff FASD und wie sind die Prognosen für solche Kinder?
Also wir nennen es ja fetale Alkoholspektrumstörungen, deswegen heißt es ja FASD, also Englisch Fetal Alcohol Spectrum Disorders. Das heißt aber noch nicht unbedingt, dass es von der Prognose her leicht oder schwer ist. Wahrscheinlich ist es schon so, dass beim Vollbild fetales Alkoholsyndrom die Schädigung vom Gehirn und dementsprechend auch des Gesichtes eben am deutlichsten ist. Und bei zum Beispiel der alkoholbezogenen entwicklungsneurologischen Störung sieht man ja keine Gesichtsauffälligkeiten. Dementsprechend kann es sein, dass die Hirnschädigung in dem Sinne auch etwas geringer ausgeprägt ist. Es ist aber so, dass die Prognose im Prinzip genauso schlecht ist wie bei dem Vollbild FAS, weil die Diagnose sehr viel später gestellt wird und weil die Kinder dementsprechend auch sehr viel später eine adäquate Förderung bekommen.
Wie können solche Kinder denn gefördert oder behandelt werden?
Es gibt keine spezifische FASD-Therapie, weil es kein einheitliches neuropsychologisches Profil von diesen Kindern mit FASD gibt. Dementsprechend muss ganz individuell und symptomorientiert therapiert werden, immer mit der Basis und dem Basisverständnis, dass es sich um eine alkoholtoxische Gehirnschädigung handelt.
Und wie kommt der Alkohol denn nun genau in den Körper des noch Ungeborenen?
Alkohol ist ja im Blut vom Menschen, der Alkohol trinkt. Dementsprechend wird es automatisch auch vom mütterlichen Blut über die Plazenta ins ungeborene Kind geleitet. Und das Problem scheint zu sein, dass es eben nicht nur so ist, dass das Kind also direkt den Alkoholpegel der Mutter abbekommt. Den bekommt sie auf jeden Fall, aber die Mutter kann aufgrund ihrer reifen Leber den Alkohol sehr viel schneller abbauen und im ungeborenen Kind wird der Alkohol in Intrazellularräumen gespeichert und die kindliche, sehr unreife Leber kann den auch nicht abbauen. Dementsprechend scheint der Alkohol noch länger im ungeborenen Kind zu verbleiben als in der Mutter und dementsprechend kann es auch länger als Noxe auf das Gehirn des ungeborenen Kindes wirken. Alkohol ist ein direktes Zellgift und bewirkt auch, dass die Mitose, also die Zellteilung, nicht funktioniert.
Gibt es denn sozusagen Grenzwerte für die werdende Mutter? Also bis zu welcher Menge es noch einigermaßen ungefährlich ist, Alkohol zu trinken?
Also es gibt keine Menge, die erwiesenermaßen unschädlich ist. Dementsprechend ist ja international die Meinung, dass man einfach gar keinen Alkohol trinken sollte während der Schwangerschaft, um eben dieses Risiko für das eigene Kind nicht einzugehen.
Kann man denn sagen, welche Zeit in der Schwangerschaft die gefährlichste ist, wenn es um Alkoholkonsum geht?
Wir kennen so ein paar Risikofaktoren, aber also wahrscheinlich ist es in der ganz frühen Schwangerschaft, also so bis zur zweiten Woche, da passiert wahrscheinlich noch nichts, weil einfach dieses Zellkonglomerat von Samen und Eizelle dann noch nicht in Kontakt mit dem mütterlichen Blut kommt. Aber danach passiert schon was, was natürlich dann problematisch ist, weil eigentlich ist ja dann die Empfehlung kein Alkohol mehr.
Was wird unternommen, um bei Schwangeren, die Abstinenz ja oft gar nicht so richtig ernst nehmen, um bei ihnen ein stärkeres Bewusstsein zu schaffen?
Von meiner Seite aus versuche ich, die Aufklärung natürlich unter den professionellen Fachkräften voranzubringen. Und ganz besonders wichtig sind natürlich da Hebammen und Gynäkologen, weil die sozusagen in der Schwangerschaft direkten Kontakt haben. Aber genauso wichtig sind auch Hausärzte, Kinderärzte für die Folgeschwangerschaften und einfach auch die allgemeine Bevölkerung. Also ich denke, es muss den Schneeballeffekt geben, dass wenn wir es immer wieder verbreiten, dass dann auch einfach im persönlichen Bekanntenkreis es verbreitet wird und sich damit das irgendwie fortpflanzt.
Gibt es denn auch richtige Extremfälle? Oder?
Die hat eine Flasche Wein am Tag während der gesamten Schwangerschaft getrunken. Das Kind konnte die ersten Lebensmonate weder hören noch sehen, hat einen Herzfehler, Leberfehlbildung, Milzfehlbildung, Nierenfehlbildung und kann jetzt mit 3 Jahren sich vom Rücken auf die Seite drehen und reagiert jetzt ganz gut auf Geräusche und auf taktile Reize. Der visuelle Input ist noch immer schwierig zu verarbeiten für dieses Kind und ja, hat schwer behindert.
Miriam Landgraf, Kinderärztin und Psychologin über Alkohol in der Schwangerschaft und die möglichen und vermeidbaren Folgen. Oft nicht vermeidbar sind Krankheiten oder Behinderungen, die vererbt sind, die auf einem Gendefekt beruhen oder bei schlimmen Fehlbildungen. So kommt eines von 1000 Kindern mit einem sogenannten offenen Rücken zur Welt. Spina bifida ist der Fachbegriff dafür. In der 3. bis 4. Schwangerschaftswoche verschließt sich normalerweise die Vorstufe des Wirbelkanals und entwickelt sich dann zur Wirbelsäule mit dem Rückenmark. Bei Kindern mit Spina bifida ist diese Entwicklung gestört. In Heidelberg gibt es die Möglichkeit, das Ungeborene schon im Mutterleib zu operieren. Ein komplizierter Eingriff, wie Josephine Mosch berichtet.
Bei einem so kleinen, noch ungeborenen Lebewesen ist der Zeitpunkt der Operation ganz entscheidend. Der Fötus muss groß genug sein, um ihn überhaupt operieren zu können. Und er muss bis zur Geburt noch genügend Zeit haben, damit sein Rückenmark verheilen kann. Nur so hat er auch eine Chance darauf, dass sich Teile der Fehlbildung komplett zurückbilden. Am besten operiert man also zwischen der 19. und 26. Schwangerschaftswoche. Die Neurochirurgin Heidi Bechli von der Uniklinik Heidelberg erklärt, was dabei passiert.
Es wird hierbei die Gebärmutter eröffnet und vorher unter Ultraschallkontrolle der Fötus schon so gedreht, dass er nur mit dem offenen Rücken herauskommt. Also Kopf, Arme und Beinchen sind noch in der Mutter. Dieses Neuralrohr, sprich Rückenmark, wird rekonstruiert und das in 3 Schichten, indem man einerseits den Teil des offenen Rückenmarkes zusammennäht, dann darüber die sogenannte Rückenmarkshaut und dann die Haut darüber verschließt.
Dabei müssen die Operateure unter dem Mikroskop sehr schnell arbeiten. Mehr als eine Stunde sollte es nicht dauern, weil bei der Operation das Risiko erhöht ist, dass Mutter und Kind sich infizieren. Tatsächlich profitieren die Kinder deutlich von einer Operation während der Schwangerschaft. Emmanuel Vlastos ist Spezialist für mütterliche und fötale Eingriffe am Fetal Care Institute in St. Louis in den USA und hat diese Operationstechnik nach Heidelberg gebracht. Er erklärt vor allem 2 Vorteile der Operation während der Schwangerschaft.
The first was a decrease in the need for ventricular peritoneal shunting.
Der erste Vorteil war ein geringerer Bedarf an einem Shunt, also einem Rohr, das in das Gehirn des Babys eingesetzt werden muss, um übermäßige Flüssigkeit abzuleiten. Dieses Rohr bleibt meist lebenslang und leitet die Flüssigkeit vom Gehirn in die Darmgegend ab. 82% der Kinder, die erst nach der Geburt operiert wurden, brauchten das. Bei Föten, die noch während der Schwangerschaft operiert wurden, lag der Shuntanteil bei 40%.
The shunting percentage was 40%.
Das heißt, dass fast nur noch die Hälfte der Kinder eine solche Operation braucht, um mit der überschüssigen Gehirnflüssigkeit fertig zu werden.
The second major finding was an increase in neural development.
Die zweite Erkenntnis war eine Verbesserung der neurologischen Entwicklung der unteren Extremitäten. Wenn ein Kind zum Beispiel eine Spina bifida auf der Höhe des Lendenwirbelkörpers 3 hat, hat es oft Schwierigkeiten zu laufen und Darm und Blase zu kontrollieren. Die Kinder, die in der Gebärmutter operiert wurden, haben ein deutlich besseres neurologisches Ergebnis. Es ist, als ob die Spina bifida 2 Wirbelkörper weiter unten wäre. Je tiefer die Läsion lokalisiert ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Kind läuft und Darm und Blase kontrollieren kann.
So vorteilhaft die Operation in der Gebärmutter ist, der Eingriff hat auch Nachteile. Die Kinder werden früher geboren und sind unreif. Für die Mütter entstehen durch die Operation Narben an der Gebärmutter. Eine normale Geburt ist dann nicht mehr möglich. Künftige Kinder müssen per Kaiserschnitt zur Welt gebracht werden. Anstatt den Bauch aufzumachen, kann man die Fehlbildung des Rückenmarks auch endoskopisch behandeln. Dabei werden nach Schlüssellochprinzip Instrumente und Kamera über dünne Metallkanülen in den Bauch gebracht. Allerdings ist das Vorgehen weniger erfolgreich als das offenchirurgische Verfahren und es kommt häufig zu Verklebungen. Heidi Bechli von der Uniklinik Heidelberg warnt bei allen Operationstechniken vor übersteigerten Erwartungen.
Man muss realistisch sehen, was man mit dem Verfahren bringen kann. Man kann jetzt nicht sagen, man kann eine vollständige Heilung dadurch erzielen. Das sicherlich nicht.
Vielmehr geht es darum, die Symptome zu lindern. Idealerweise wird das Kind selbstständiger. Es kann sich zum Beispiel später ohne Hilfe bewegen und braucht weniger Pflege. Das könnte auch bei einer anderen Frage eine Rolle spielen. Es könnte werdende Mütter bei der Frage beeinflussen, ob sie die Schwangerschaft weiter austragen oder sich für einen Abbruch entscheiden. Maßgeblich für den Erfolg der Therapie und die Entwicklung des Kindes ist für Heidi Bächli von der Uniklinik Heidelberg vor allem eines.
Es muss ein Team vorhanden sein, was Hand in Hand schafft und wo auch nach der Geburt die Betreuung weitergeht. Und es muss jemand sein, der wirklich diese Sachen regelmäßig macht und auch ein Team, was regelmäßig damit Erfahrung hat.
Das war's für heute zu Medizin und Gesundheit. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund, auf unserer englischen Seite dw.com/scitech und in unserer englischen Sendung Spectrum, oder folgen Sie uns auf Twitter. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche mit Themen aus der Wissenschaft.